Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Martin hat ja etwa schon angekündigt, wo wir uns gerade so befinden, thematisch. Heute geht es darum, Gott auf der Anklagebank. Wir sehen uns den Text Markus 14, die Verse 53 bis 72 an. Letzte Woche haben wir gehört, Jesus ist im Garten Gethsemane von seinem Freund Judas mit einem Kuss verraten worden. Eine Horde Soldaten bringt Jesus an Händen und Füßen gefesselt in der Nacht in die Stadt zurück. Die Fußfesseln werden auf diesem 1,5 Kilometer langen Weg zum Palast des Hohen Priesters eingeschnitten haben, können wir uns vorstellen. Jesus vor dem Hohen Rat. Und dann steht Jesus vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat der Juden war mitten in der Nacht spontan und heimlich einberufen worden. Das war völlig ungewöhnlich, weil er sich sonst öffentlich bei Tageslicht im Tempelvorhof traf. Der Hohe Rat war die höchste religiöse und politische Instanz der Juden. In Anlehnung, dass Gott Mose einst angewiesen hatte, in 4. Mose 11, Vers 26 zu lesen, 70 Führer zu berufen, die mit ihm zusammen im Namen Gottes das Volk regieren sollten, bestand damals der Hohe Rat aus 71 Mitgliedern. Sie hatten die Kontrolle über den Tempel und das ganze religiöse Leben, die religiöse Rechtsprechung, was eben Glaubensangelegenheiten betraf. Und bestand ja aus Männern, die ihr Leben ganz Gott geweiht hatten. Und deshalb ist eigentlich kaum zu begreifen, was geschieht. Wir Christen glauben ja, dass Gott in Jesus als Mensch auf diese Erde kam, um sich ein für alle Mal unmissverständlich vorzustellen, zu zeigen, wie er ist. Der Gott des Universums in Menschengestalt offenbart sich Stück für Stück. Aber es sind nicht die Ungläubigen, die Jesus, den menschgewordenen Gott, verhaften, sondern gerade die gläubigsten Leute der damaligen Zeit. Der Gott, dem sie zu dienen behaupten, lebte mitten unter ihnen und ausgerechnet sie wollten nicht im Entferntesten mit ihm befreundet sein. Sie erkannten ihn überhaupt nicht. Letztes Jahr hat unsere Theatergruppe, die uns dieses Jahr wieder mit einem neuen Stück erfreuen wird, das nachdenkliche Stück »Der Besuch« aufgeführt. Würden wir Jesus erkennen, wenn er heute hier unter uns säße oder uns morgen im Alltag begegnen würde? Was denken wir, wo er hier Platz genommen hätte? Wie er angezogen wäre und wie er sich benehmen würde im oder nach dem Gottesdienst? Könnte es sein, dass wir uns für ihn eventuell gar nicht interessieren würden, uns vielleicht sogar über ihn aufregen würden? Haben wir uns schon einmal geärgert, dass uns jemand zu gut, zu extrem christlich vorkam? Also ich meine jetzt keine Scheinheiligkeit. Was hat uns daran gestört? Was hat uns dabei angepiekt? Vielleicht, dass das Gute unser, weil er gnädig wäre, wo wir Härte zeigen? Würden wir uns über ihn aufregen, weil er in allem aufs Ganze geht und wir oft eher halbherzig oder lau sind? Kann es sein, dass man so geblendet ist, von der Eigenliebe richtig sein zu wollen oder der Angst, nicht richtig zu sein, dass wir Infragestellung gar nicht ertragen? Und wir, da kommt jemand und stört unsere Komfortzone. Sind wir eigentlich offen für Korrektur? Sind wir belehrbar? Sind wir offen dafür, uns, Gott und unsere Mitmenschen in einem neuen Licht zu sehen? Können wir mit König David, der 1000 vor Christus lebte und einen Psalm hinterlassen hat, ehrlich beten, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ausgerechnet die Gläubigen, die für sich in Anspruch nahmen, Gott am nächsten zu sein, stellen Jesus, der Gott ist, unter Anklage. Ihre Liebe zu ihrer Macht, zu ihrer Richtigkeit ist so groß und ebenfalls ihre Angst, ihre Macht und die Richtigkeit zu verlieren. Darüber, dass Jesus beansprucht, der versprochene Retter zu sein, sind sie empört. Denn wenn Jesus recht hätte, müssten sie ja so manches überdenken. ihr Denken und Leben verändern, das konnte und durfte nicht sein. Alles hatte sich zugespitzt. Etwas musste sterben. Entweder etwas in ihnen oder Jesus, der dafür eine Mahnung war. Was machen wir eigentlich an solchen Punkten, an solchen inneren Gabelungen, wo wir entscheiden müssen? Der Hohe Rat entscheidet, Jesus muss sterben. Sie halten ihn für todeswürdig und entgleisen dann in ihrem Eifer derart, dass sie ihn bespucken, schlagen, verspotten, ihn den Wachen zur Misshandlung übergeben. Wen setzen wir auf die Anklagebank und warum? Gibt es einen Punkt in unserem Leben, wo wir unbedingt Recht behalten wollen und unseren Kurs einfach nicht verändern wollen? Gibt es einen Bereich, in dem wir lieber Gott zurechtstutzen, ihn leiden lassen, aber nicht bereit sind, unser Denken und unser Handeln zu verändern, unseren Kurs zu verändern? Offensichtlich fühlte sich der Hohe Rat von dem friedliebenden Jesus bedroht. Kann es sein, dass Jesus auch für uns, die wir mit ihm schon unterwegs sind oder uns ja mindestens für ihn interessieren, eine Bedrohung ist? Wer vor etwas Angst hat, fühlt sich bedroht. Überall dort, wo wir zulassen, dass Angst von uns Besitz ergreift, lassen wir uns verleiten, Falsches zu tun und dann das falsche Handeln auch noch zu rechtfertigen. Angst, etwas zu verlieren, bringt uns dazu, Dinge zu tun, die wir später bereuen. Angst wirkt wie Gift und hat bei allen Menschen eine vergiftende Wirkung. Oft ist Angst aber eine starke oder sogar eine bestimmende Motivation. Dabei kann Angst offenkundig sein, sich in Unsicherheit zeigen oder sich hinter Rechthaberei verstecken. Wenn wir unsere Berufung, Gott zu lieben, überschatten lassen von Angst, dann geben wir passiv oder aktiv dem Bösen Raum. Wenn wir den Bericht von Jesus auf der Anklagebank lesen oder hören, wie Jesus vor dem Hohen Rat steht und dort über ihn gerichtet wird, dann sollten wir uns darüber nicht erhaben fühlen. Wenn unser erster Reflex Verurteilung ist, dann zeigt das höchstens, wie schnell wir mit einem Urteil sind. Wie ist es mit uns? Wie schnell neigen wir dazu, andere zu verurteilen? Uns über sie zu erheben, weil sie etwas Bestimmtes machen oder etwas Bestimmtes unterlassen und wir empfinden, dass wir an einigen Punkten viel besser abschneiden, es viel besser machen. Die Bibel lehrt uns, dass wir die Geister unterscheiden sollen, dass wir lernen sollen, zu unterscheiden, was gut im Sinne Jesu ist und was nicht. Wir sollen beurteilen lernen, was gut ist, aber wir sollen nicht Gott oder Menschen auf die Anklagebank setzen, verurteilen und richten. Jesus warnt förmlich davor, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Meinen wir manchmal Richter sein zu können? Und selbst dort, wo wir mit unserer Einschätzung tatsächlich im Recht wären, setzen wir uns doch sofort ins Unrecht, wenn wir dabei die Liebe verletzen. Es geht in Gottes Sinne nicht um Richtigkeit, sondern um Liebe. 1. Korinther 13 beschreibt, dass wir alles Übernatürliche haben können. Wenn uns aber die Liebe fehlt, haben wir nichts und auch nicht recht. Alles entscheidet sich am Maß unserer Liebe. Wenn wir das beherzigen, dann bekommen wir ein größeres Herz und eine stumpfere Zunge für Klagen und Anklagen. Wenn wir den Bibeltext, den Prozess Jesu verfolgen, sollten wir uns auch lieber fragen, hätte ich auch zu denen gehört, die sich von Rechthaberei, Angst oder Unsicherheit leiten und dann verleiten lassen würden? Gegen das Gift von offenkundiger Angst, die sich in Unsicherheit zeigt, oder verborgener Angst, die sich oft hinter Rechthaberei verbirgt, hilft nur die Liebe. Und wir haben die Wahl. Unser Leben kann geprägt sein von der Frage, wie verhalte ich mich am liebevollsten? Und das kann eine Orientierung werden. Vielleicht könnte man neue WWJD-Bänder, die es so gibt, kreieren, statt was würde Jesus tun? Wie würde Jesus jetzt lieben? Ich denke, das würde sogar noch weiterführen. 1. Johannes 4, Vers 16 bis 20 heißt es, ich lese in Auszügen, Gott ist die Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn wir das aufsaugen, dass wir geliebt sind, können wir Angst verlieren, warum wir Liebe zurückhalten, warum wir nicht aufs Ganze gehen. Wenn wir in allen Situationen im Namen der Liebe Jesu entscheiden, dann werden wir umdenken, anders reden, anders schweigen, anders handeln und dauerhaft verwandelte Menschen sein. Wir werden Angst und ihre Ausformungen besiegen können, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir uns vertrauensvoll in die liebenden Arme unseres himmlischen Vaters werfen, wenn wir die Liebe Jesu vor Augen behalten und uns von Gottes Geist erfüllen lassen, von dem es in Römer 5, Vers 5 heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, also ausgeschüttet durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, dann bleibt kein Platz für Angst als Motivation und damit auch kein Platz für die Auswirkungen der Angst. Egal ob in Form von Unsicherheiten, von denen wir uns lähmen lassen, das Gute zu tun, oder in Form von Rechthaberei und Verurteilung, mit denen wir zuschlagen und aktiv das Böse tun. Nur da, wo wir die Liebe anziehen und uns dadurch von Angst befreien, können wir aufstehen, uns hinstellen und uns widersetzen. Wie viele von den 71 Männern im Hohen Rat werden aus Angst und Unsicherheit zu all dem geschwiegen haben, irgendwie mitgemacht haben und sich später für das Unrecht innerlich geschämt haben, vielleicht sich selbst angeklagt haben, warum habe ich bloß nichts unternommen und einfach mitgemacht? Der Philosoph Edmund Burke aus dem 18. Jahrhundert hat gesagt, das Einzige, was nötig ist, damit das Böse triumphieren kann, sind gute Menschen, die nichts tun. Den Mund halten und nichts zu tun, nichts zu initiieren, wenn man mitbekommt, dass Unrecht geschieht, ist Sünde. Wir sollten es wagen, wenn wir unsicher sind und auch selbst wenn Angst mitschwingt, doch mit Bescheidenheit nachzuhaken und zu sagen, wisst ihr, mir kommt das hier gerade nicht gut vor, was abläuft. Nicht geschwiegen. Die frommen Männer hatten krampfhaft in der Nacht nach Gründen für ein gerechtfertigtes Todesurteil gesucht. Sie hatten bestochene Zeugen in der Eile vorgeladen. Und wie frustrierend musste das sein, dass dann sämtliche Zeugen widersprüchliche Dinge erzählten. Nach jüdischem Gesetz mussten aber wenigstens zwei Zeugen übereinstimmend aussagen, damit der Täter für schuldig befunden werden konnte. Konnte man diesen Jesus nicht totkriegen? Da fiel dem Hohenpriester nur noch eine direkte Frage an Jesus ein. Bist du Christus, der Sohn Gottes? Jesus hätte in dem Moment nur Schweigen brauchen und der Prozess wäre gekippt. Kein Urteil gegen ihn wäre möglich gewesen. Es gab ja keine übereinstimmenden Zeugen für irgendetwas Unrechtmäßiges, das sie den Römern hätten auftischen können, die alleine als Besatzungsmacht das Recht hatten, zu Tode zu verurteilen. Aber Jesus schweigt in dem Moment nicht. Wir können von Jesus lernen, an der richtigen Stelle nicht zu schweigen, sondern sich zur eigenen Identität, zur Berufung Gottes zu bekennen. Er servierte ihnen mit seiner dreifachen Antwort eine vollkommene Gotteslästerung für jüdisches Empfinden, einen kompletten Verrat für römisches Empfinden, als Besatzungsmacht, die jeden selbsternannten emporkommenden König eliminieren mussten. Der erste Teil dieser dreifachen Antwort waren bloß zwei Worte. Jesus sagt, ich bin. Dieses Ich bin, das Jesus sagt, ist viel wesentlicher, als hätte er gesagt, ja, ich bin es, ich bin der Christus, wie wir es grammatikalisch eigentlich richtiger finden würden. Es gibt eine Schlüsselstelle in 2. Mose 3, Vers 14, in der Gott sich persönlich vorstellt, und zwar als Ich Bin. Damit stellt sich der Gott vor, der das Universum geschaffen hatte, der Ursprung von allem Leben ist und die Quelle des Lebens. Alles Leben kommt von ihm und unabhängig von ihm, abgeschnitten von ihm, wartet unweigerlich der Tod. Dieses Ich Bin, das Jesus als Antwort sagt und zitiert, bezeichnet sozusagen Gottes Eigennamen. Und nicht nur grammatikalisch die erste Person Singular vom Verb Sein. Jesus selbst hatte sich 7-mal deswegen schon, als er weiß, dass er damit vollkommen Recht hat und vollkommen Gott ist, als Ich Bin vorgestellt. Er hatte gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür zum Vater, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weinstock. Ich bin meint also eine Gleichstellung mit Gott selbst. Und deswegen zerreißt der hohe Priester ausdrucksstark als Zeichen der Empörung sein Gewand. Aber Jesus ist mit seiner Provokation noch gar nicht fertig. Er schiebt noch die Kombination zweier Bibelstellen nach. Er sagt, ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus weiß, dass der hohe Priester die Bibelstellen alle kennt aus dem Alten Testament, nämlich dem 7. Kapitel, Vers 13 aus dem Buch Daniel und Psalm 110, Vers 2 bis 5, die Jesus in seiner Antwort hier noch zusammenfließen lässt. Direkt vor dem Hohen Rat setzt sich Jesus mit der Anspielung auf die Bibelstelle aus dem Propheten Daniel mit dem Menschensohn, dem erwarteten Messias, gleich. Und indem er dann noch den Königspsalm zitiert, und auf sich selbst bezieht, indem König David vorausschaut, wie Gott seinen wahren Thronfolger, seinen Sohn, den Ehrenplatz an der rechten Seite zuweist, intronisiert sich Jesus sozusagen vor den Augen des Hohen Rates selbst als Herr und König der Welt. Das Zitat aus Psalm 110 endet mit dem Bezug auf den alttestamentlichen König und Priester Melchisedek. Zu dem habe ich schon mal vor Weihnachten was gesagt in einer Predigt. Dieser Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Jesus zitiert 2-mal diesen Psalm und macht sich damit zum Erbe dieser Verheißung, ein König und Priester in Ewigkeit zu sein. Jesus handelt wie ein Priester, indem er sich selbst um der Menschen willen opfert. Jesus baut für uns durch seinen stellvertretenden Tod eine Brücke über den nicht anders zu überwindenden Graben, über alle Distanz und Schuld. Und er schafft für uns eine gültige Gerechtigkeit vor Gott. Jesus ist der König der Gerechtigkeit. Jesus hat an dieser entscheidenden Stelle in der Nacht, wo es so leicht gewesen wäre, einfach den Mund zu halten, einfach zu schweigen, nicht geschwiegen. Er hat im Gegenteil auf dreifache Weise mit einem Satz bezeugt, wer er ist und damit seine besondere Beziehung zu Gott herausgestellt und zu seiner Berufung eindeutig Stellung genommen. Wir können von Jesus lernen, an der richtigen Stelle nicht zu schweigen, sondern uns dazu zu stellen, wozu Gott uns ursprünglich berufen hat. Vielleicht können wir einen Moment überlegen, wozu wir berufen sind und welche Berufung wir nicht leben. In unseren Beziehungen, in unserem Alltag. Die Mitglieder des Hohen Rates waren gebildet genug, um das volle Ausmaß und die Reichweite des Anspruchs Jesu in diesem Moment zu begreifen. Was machen wir mit dem Anspruch Jesu? Er ist ja nicht nur ein Wundertäter, Heiler und Lehrer, ein Vorbild, dem die Massen nachrennen. Nein, er ist ja tatsächlich Gott, der versprochene Retter, der verheißene Messias, der Menschensohn und der Gottessohn, König und Herr. Zerreißen wir innerlich auch an bestimmten Punkten in unserem Leben die Kleider angesichts des Anspruchs Jesu, den er über unser Leben damit hat? Und sagen wir vielleicht auch an manchen Punkten, stopp, das geht mir jetzt aber zu weit, bis hierher weiter nicht. Also angechristelt gern, aber doch nicht so richtig Christ. Bewunderung gerne, aber doch keine Nachfolge. Und dann sind wir ganz schnell bei dem, wo Petrus unmittelbar danach in den Berichten landet. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wann verleugnen wir Jesus mit dem, was wir tun oder nicht tun? Wo wir unseren Kurs vielleicht nicht ändern? Petrus verleugnet Jesus 3-mal in dieser Nacht. Und auch er ist ja von Angst erfüllt, nur zu verständlich. Jesus hatte seinen Freunden in Gethsemane gesagt, ich weiß, dass ihr das Beste wollt, und das wollte Petrus auch. Aber aus eigener Kraft schafft ihr das nicht. Und deshalb hatte er sie eindringlich gebeten, zu beten. Sind wir wach im Gebet? Halten wir uns immer wieder wach, aufmerksam, weil wir Nähe zu Gott suchen, oder verschlafen wir und verleugnen Jesus deshalb? Aus der Nähe Gottes werden wir durchtränkt mit seinem Liebestrom, der uns übernatürliche Kraft gibt, übernatürliche Sprachfähigkeit und übernatürliche Vollmacht und dann der Angst keine Landebahn mehr lässt. Als Petrus nach 3-maliger Verleugnung den Blick Jesu von der Ferne sieht, bricht er weinend zusammen. Und das ist der 3. Punkt. Wir können von Petrus lernen, an der richtigen Stelle umzukehren, Anklage abzuwerfen und unter der Gnade neu durchzustarten. Petrus hat im Gegensatz zu Judas der Gnade zur Umkehr vertraut. Petrus hatte den Mut zu weinen, nichts zu beschönigen und von vorne anzufangen. Er hat nichts mehr erwartet oder beansprucht, weil er es offensichtlich schaffte, das ganze Ausmaß seines Vertrauensbruches ungeschminkt anzusehen. Und so echt und tief wie seine Buße und Umkehr war, so echt und tief hat er auch Gottes Gnade ergriffen für sich. Petrus hatte in der Nacht des Verrats an den falschen Stellen geschwiegen und Jesus 3-mal glasklar verleugnet. Petrus hat aber danach für sich Gnade der Liebe Gottes ganz neu aufgesaugt, sodass er für uns zum Vorbild wurde, wie wir nach Scheitern aufstehen können und sollen. Petrus hat sich von der Liebe leiten lassen, nicht von der Angst, nicht von Unsicherheit, Scham oder Stolz. Petrus hat weder Gott, Menschen noch sich selbst auf die Anklagebank gesetzt und einen jahrelangen Prozess begonnen. Petrus hat sich von der Liebe leiten lassen und sich deshalb nicht aus der Gemeinschaft der Nachfolger isoliert. Er hat seine Begeisterungsfähigkeit nicht durch Scham und Unsicherheit oder erneute Angst zu versagen bremsen lassen. Nein, Petrus rannte schon am Ostermorgen wie der alte, von Gott wunderbar geschaffene Petrus voller Enthusiasmus zum Grab. Und er sprang beim gemeinsamen Fischfang mit seinen Freunden spontan voller Leidenschaft aus dem Boot Jesus und dem Kohlenfeuer am Ufer entgegen. Petrus hatte sich bereits von Gnade bewahren und verwandeln lassen, längst bevor Jesus ihn noch einmal der Vergangenheit stellte und ihn neu beauftragte. Petrus stand von der Anklagebank auf und er ließ Gottes Gnadenurteil gelten und baute so kraftvoll aus dem Scheitern Gottes Reich. Er ging als froher und kraftvoller Verkündiger in die Geschichte ein, der fortan überhaupt nicht mehr schweigen konnte und sich als Fels erwies. Das können wir von Petrus lernen, wie man richtig umkehrt. Jesus ließ sich anklagen, damit wir niemals mehr auf der Anklagebank sitzen und auch nie wieder irgendwen auf die Anklagebank setzen brauchen. Jesus ließ sich unter Anklage stellen, damit Satan, der eigentliche Ankläger, keine Macht mehr über uns haben braucht. Jesus hat genau genommen in seinem Prozess triumphiert. Er hat dem menschlichen Urteil getrotzt und gesagt und gezeigt, wer er in Wirklichkeit ist. Lassen wir das Urteil der Liebe Jesu für uns gelten und stehen wir zu dieser Identität, die wir aus Gnade durch Jesus geschenkt bekommen, zu den Möglichkeiten, die wir durch ihn haben, dann wird es uns zunehmend leichter fallen, uns selbst und andere Menschen liebevoll unter Gottes Gnade zu stellen. Wir haben heute wieder jeden Sonntag Gelegenheit, ganz individuell, gemeinsam, in Gruppen, wie wir das möchten, hier vorne Abendmahl zu nehmen, während wir Lobpreiszeit feiern. Und ich denke, Gottes Angebot steht, das Angebot Jesu steht in sein neues Bündnis, das er geschaffen hat, in diesen Bund der Gnade einzutreten und Gnade für uns, Gnade für andere gelten zu lassen. Wenn wir in Anspruch nehmen wollen, was Jesus für uns getan hat, dann sind wir eingeladen, voller Freude Abendmahl als Zeichen zu nehmen, dass wir in diesem Bund stehen, in diesem Bund der Gnade, die für uns gilt, aber auch für alle Beziehungen, die wir leben. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich möchte dir danken für deine Kraft der Liebe, die dich in diese Nacht an diesen Punkt gebracht hat, wo du nicht geschwiegen hast, sondern dich zu deiner Berufung gestellt hast. Deiner Berufung, die uns das Leben bringt. Jesus, wir können nur diese Liebe aufsaugen, diese kraftvolle Liebe und in diesem Aufsaugen reagieren und zurücklieben, deine Liebe durch uns fließen lassen, dass wir Menschen der Gnade sind, die Gnade für sich selbst haben, Gnade für die Menschen, denen sie begegnen und die eine lebendige Hoffnung haben für alles, weil durch dich alles möglich wurde. Heilung jeglicher Beziehung, Heilung von allem, was zerstört, echte Befreiung, Vergebung, die übernatürlich ist und ganz neue Beziehung und Zugehörigkeit. Und Jesus, das ist so ein Geschenk, dass du uns heute einlädst, da einzutreten in diesen Bund und deiner Gnade zu vertrauen, sich deiner Gnade zu überlassen. Danke, dass du nicht als Richter in die Welt gekommen bist, sondern als Retter. Jesus, mach du unser Herz weich, dass deine Liebe darin Platz hat und aus uns herausfließt. Wir wollen Menschen der Gnade sein. Amen.